기온다.
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 기온다. aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Nach einer weiteren nicht enden wollenden Nachtschicht präsentieren wir euch das Onda-Info 192. Zunächst mit Nachrichten über Putschgerüchte in Paraguay, Razzien in Oaxaca und einen ganz großen Lauschangriff in Guatemala. Außerdem haben wir zwei ausgedehnte Beiträge in der Sendung.
Die besetzte Zanon-Fabrik im südargentinischen Neuquén ist nicht nur bei Argentinien-Fans bekannt und beliebt. Ein Interview mit einer Aktivistin erklärt die spannende Geschichte dieses Arbeitskampfes und warum die Kachelfabrik wieder einmal von Räumung bedroht ist.
Der zweite Beitrag ist Teil unserer beliebten Freiwilligenserie und handelt von IRENE, einer Entsendeorganisation von Frei- und Friedenswilligen nach Lateinamerika. Wir haben uns mit zwei jungen Frauen unterhalten, die in Nicaragua waren. Und mit Martin Lohnecke aus der Geschäftsstelle gesprochen.
Und jetzt zuhören!
Mi gobierno no permitirá que se burle la soberanía del pueblo.
Meine Regierung erlaubt es nicht, dass die Souveränität des Volkes untergraben wird. Mit allen Instrumenten, die ich von Amts wegen habe, werde ich gegen konspirative Pläne vorgehen.
Paraguay. Am vergangenen Montag gab der Präsident Paraguays, Fernando Lugo, öffentlich die Information bekannt, dass es von Seiten der Opposition Pläne für einen Staatsstreich gebe. Den Angaben nach versammelten sich neben anderen der Ex-Staatschef Duarte Frutos, der ehemalige Putschist General Oviedo und der derzeitige Senatsvorsitzende Quintana in einem Privathaus und luden General Cáceres ein. Dieser sollte ein Terrain für einen Staatsstreich sondieren. Cáceres jedoch trug die Informationen der konspirativen Versammlung an den Präsidenten Lugo heran. Infolge der Bekanntmachung eines geplanten Staatsstreiches drückten Argentinien, Chile und auch der Präsident der amerikanischen Staatengemeinschaft, José Miguel Insulza, ihre Besorgnis und gleichzeitig ihre vollständige Unterstützung der im April 2008 demokratisch gewählten Mitte-Links-Regierung aus. Ebenso kam es zu einer Demonstration in der Hauptstadt Asunción. Rund 10.000 Paraguayer fanden sich vor dem Kongress ein, um ihre Wut über einen Putschversuch und ihre Solidarisierung mit der Regierung Lugos kundzutun. Zudem demonstrierten sie gegen die Vereidigung von Duarte Frutos zum Senator, die der paraguayischen Verfassung widersprechen würde. Der Vorsitzende der Frente Social y Popular, der Sozialen Volksfront, äußert sich auf der Demonstration.
In primer lugar acá se empezó, verdad, con una
Wir fordern, dass Nicanor geht. Das wäre ein Symbol. Das verfassungsgemäße Funktionieren des Senats muss wieder erreicht werden. Außerdem wollen wir auch, dass der Generalstaatsanwalt geht. Denn genau jetzt ist der Zeitpunkt, an dem solch wichtige Institutionen mit neuen Leuten besetzt werden. So kann eine neue Epoche in unserem Land beginnen. Das Volk muss den jetzigen Prozess der Veränderung unterstützen. Wir müssen jeden Versuch eines Rückschritts oder Staatsstreiches verhindern.
Außerdem werfen die Demonstranten dem Senatsvorsitzenden Quintana vor, Erneuerungsprojekte der Regierung zu boykottieren und sich mit dem Ex-Präsidenten Duarte Frutos gegen den Rechtsstaat und die Regierung zu verschwören. Im Zuge dessen forderten die Demonstranten die Absetzung Quintanas. Eine erste Forderung der Paraguayer ist eingetreten. Duarte Frutos wurde nicht zum aktiven Senator ernannt. Er ist nun Senator auf Lebenszeit und hat somit weder ein Mitbestimmungsrecht noch wird seine Aktivität entlohnt.
AMAC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, der internationale Lokalradioverband, kritisierte den Bundespolizei-Einsatz gegen lokale Radiosender ohne Lizenzen in Oaxaca, Mexiko. AMAC betonte, die Großrazzien seien keine Lösung zum Problem. Von mehreren Radiosendern in Oaxaca wurde ein Kommuniqué veröffentlicht, das auf den 19. Artikel der Bundesverfassung bezieht. Drin wird das Recht auf Information geschützt. Das Kommuniqué wurde unter anderem vom Mexikanischen Bund für Informationsfreiheit und der Mexikanischen Kommission für die Verteidigung und Förderung der Menschenrechte unterzeichnet. AMAC fordert eine Medienreform in Mexiko, die eine breitere Teilnahme der Bevölkerung an der Massenkommunikation sicherstellt.
Großer Lauschangriff in Guatemala. Am 4. September wurden im guatemaltekischen Präsidentenpalast mehrere Wanzen, versteckte Mikrofone und Kameras entdeckt. Auch die privaten Büros des Präsidenten Alvaro Colom und seiner Frau wurden abgehört. Der gemäßigt linke Präsident zeigte sich entsetzt.
Considero esto un hecho verdaderamente grave.
Ich werte das als einen sehr schweren Vorfall. Jetzt verstehe ich, warum so viele Informationen an die Öffentlichkeit geraten sind, von denen wir nicht wussten, wo sie herkamen. Treffen zum Beispiel, die nur mit dem Vizepräsidenten stattfanden oder mit einigen Ministern. Und am nächsten Tag tauchten die Informationen überall auf. So ist es kein Wunder, dass Colom schon Ende Juli vermutete, dass er ausspioniert werde. Als Verdächtiger gilt Carlos Quintanilla, der Verantwortliche für die Sicherheit des Präsidenten. Quintanilla verfügt über große Macht in der Sicherheitspolitik und über Kontakte zur Armeeführung. Gegen ihn und einen Staatssekretär erging Haftbefehl, doch beide befinden sich auf der Flucht. Alvaro Colom hingegen vermutet das organisierte Verbrechen hinter den Wanzen. Das wäre auch kein Wunder, denn sämtliche staatliche Sektoren Guatemalas sind von Verbindungen mit der Mafia durchzogen. Ob es hilft oder nicht, doch zunächst einmal zieht das Militär in den Präsidentenpalast ein, bis er wieder sauber ist.
Sing a song about bananas.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Ich heiße Rosa Maldonado. Ich arbeite als Krankenschwester im Krankenhaus von Neuquén, als der Konflikt 2001 mit Zanong begann. Ein internes Gremium des Krankenhauses solidarisierte sich aktiv mit den Zanong-Arbeiterinnen und half dabei, Lebensmittel zu organisieren und an Aktivitäten innerhalb der Fabrik teilzunehmen. Ich ging in die Fabrik, weil ich wusste, dass sie dort eine Gesundheitsversorgung brauchen würden. Die Fabrik ist hochkompliziert und es gab dort viele Arbeitsunfälle.
Zanon ist eine hochmoderne Keramikfabrik im Norden Patagoniens in der Provinz Neuquén. 2001 wurde sie besetzt. Ab Oktober ist die Fabrik akut räumungsbedroht. Der letzte große Räumungsversuch konnte 2005 dank der breiten Unterstützung der Neuquener Bevölkerung abgewendet werden. Die Fabrik Zanon wurde 1980 während der Militärdiktatur erbaut und durch staatliche Gelder subventioniert. Der Besitzer, Luis Zanon, gehört einer multinationalen Wirtschaftsgruppe an. Er ist Besitzer von Itaal Park, Buenos Aires wichtigstem Erlebnispark und unter anderem Aktionär des staatlichen Fernsehkanals Telefe. Luis Zanon agierte als Strohmann bei der Privatisierung der argentinischen Luftlinie. 2000 entließ Luis Zanon in seiner Keramikfabrik 120 Arbeiterinnen. Zur gleichen Zeit erhielt er Kredite in Millionenhöhe von der Weltbank, den argentinischen Staatskassen, der Provinz Neuquén, der Bank Isla Caimán. Die Arbeiterinnen wollten die Entlassung und Schikanen des Chefs nicht mehr ertragen. Seit Monaten hatte Luis Sanon die Löhne nicht mehr ausgezahlt. Sie fingen an, sich wieder gewerkschaftlich zu organisieren und vernetzten sich mit den Arbeiterinnen aus anderen Sektoren, die ähnliche Probleme hatten. Am 1. Oktober 2001 begann die Belegschaft, Vollversammlungen zu organisieren. Sanon entließ daraufhin 380 Arbeiterinnen. Kurz darauf verlässt er selbst die Fabrik. Die Arbeiterinnen ergriffen Maßnahmen gegen die darauf folgende Ausräumung der Fabrik und begannen am 2. März 2002 schließlich ohne Chef, also unter Arbeiterinnenkontrolle, zu produzieren. Anfänglich waren sie 170, inzwischen produzieren sie mit 470 Arbeiterinnen, darunter 30 Frauen.
Während die Arbeiterinnen die Produktion steigern konnten, war es ihnen möglich, nicht nur die Löhne zu zahlen, sondern auch Lebensversicherung, die gesamte Ausstattung der Krankenabteilung der Fabrik, die Steuern, die Gas- und Stromrechnung zu finanzieren. Sie schafften es, die Maschinen funktionsfähig zu erhalten, was viel Geld kostete. 30% der Produktion sind Spenden, die an Schulen, Krankenhäuser, Bibliotheken, Schulkantinen, die Feuerwehr, an gemeinnützige Einrichtungen gehen. Und nicht nur das, die Arbeiterinnen haben einen Gesundheitsraum in einem armen Stadtviertel eingerichtet. Sie haben im Inneren der Fabrik eine Bibliothek eingerichtet, sodass die Kinder der umliegenden Stadtviertel einen Raum zum Lernen haben, sowie freien Zugang zu allen Büchern. A todos los libros y todo lo que necesite para estudiar.
Am 12. März 2002 boten die Mapuche-Gemeinden den Arbeiterinnen ihren Lehmbruch für die Produktion an. Dies war der Beginn eines langen Kampfes gemeinsam mit Mapuche-Gemeinden. Institute verschiedener Universitäten, Gewerkschaften, Menschenrechtsorganisationen, Arbeitslosengruppen, Künstler und so weiter sorgten dafür, dass die Fabrik nicht geräumt wurde.
Die 6 Jahre, die die Genossen in der Fabrik sind, verdanken sie ihrer Willenskraft und ihrer Entschlossenheit, die Fabrik zu besetzen und mit dem Rest der Belegschaft weiter zu produzieren.
So konnten in den ganzen Jahren mehrere Räumungsversuche abgewehrt werden. 2005 entschied ein Konkursgericht in Buenos Aires eine Nutzungsvereinbarung bis 2009 zwischen der Regierung und der von den Arbeiterinnen gegründeten Kooperative Fasimpat, Fabrica Sin Patrones, einer Fabrik ohne Chefs. Die Produktionsgenehmigung wurde dieses Jahr auf Druck einer italienischen Gläubigerfirma vorzeitig beendet und läuft nun im Oktober aus. Die Arbeiterinnen vermuten, dass der offizielle Besitzer, Luis Sanon, an der vorzeitigen Beendigung des Nutzungsvertrages beteiligt ist. Die Schulden, die er selbst beim argentinischen Staat hat, belaufen sich auf 95% des Werts der Maschinen, die sich in der Fabrik befinden. Die Arbeiterinnen fordern hingegen eine Enteignung der Fabrik, was auf dieser Grundlage nach argentinischer Rechtsprechung möglich wäre. 160 Betriebe sind in Argentinien seit 2001 von den Arbeiterinnen übernommen worden.
Im Dezember letzten Jahres gab es ein Treffen aller instandbesetzter Fabriken in Sanon, bei dem ein Gesetzesentwurf über die Enteignung aller Betriebe unter Arbeiterinnenkontrolle diskutiert und vorgestellt wurde. Es gibt besetzte Betriebe wie das Hotel Bauen, die ähnliche Erfahrungen wie Sanon gemacht haben und mit Sanon sehr verbunden sind. Es sind die besetzten Hotels und Fabriken, deren Produktion die Arbeiterinnen in Gang gesetzt haben und selbstbestimmt betreiben.
Am 20. Oktober läuft der Vertrag der Kooperative Fasimpat aus.
Ich glaube, die Situation im Oktober hängt von einer politischen Entscheidung ab. Sie hängt aber auch von der politischen Situation ab, die wir hier im Land haben. Ein Teil der großen Oligarchie plant gemeinsam mit der Regierung ein neues ökonomisches Modell. Weitere Einschränkungen für die Arbeitnehmer, Inflation, Einfrieren von Löhnen und mehr Arbeitslosigkeit. Die Problematik der Arbeiterinnen wurde in all den Jahren nicht gelöst. Die Oligarchie verdient mit ihren Ländereien immer mehr, will aber über den Steuerabzug verhandeln. Deswegen hängt die Entscheidung, was bis Oktober passieren wird, davon ab, ob die Arbeiterinnen gemeinsam eine grundlegende Veränderung bewirken können.
Geplant ist von Seiten der Arbeiterinnen eine breite Kampagne zur Verteidigung der Fabrik. Dabei steht die Enteignung der Fabrik im Mittelpunkt. Solidaritätsaktionen sind weltweit geplant. So wird in Berlin am 17. Oktober morgens um 10 Uhr eine Kundgebung vor der argentinischen Botschaft stattfinden. Eine ausführliche Dokumentation läuft im Rahmen der Globale Movimiento Kino am 16. Oktober.
Diese Band Rata Blanca ist eine bekannte argentinische Hardrock-Band und hat auch schon solidaritätsbewegt in der Zanon-Fabrik gespielt.
In die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt, bis zum Rand und übers Meer dich hält hier nichts mehr.
Wie sieht die Arbeit bei einem freien Radio in Argentinien aus? Was erlebt man als Begleitperson eines vom Tod bedrohten Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien? Wie unterrichtet man an einer Schule, in der es weder Lernmaterial noch Fenster gibt?
Du wirst dich verändern in all diesen Ländern.
Ab sofort und regelmäßig stellen wir euch Menschen und Organisationen vor, die in Lateinamerika ehrenamtlich in entwicklungspolitischen Bereichen arbeiten. Wenn ihr so etwas auch schon immer mal machen wolltet, dann hört weiter fleißig unter Info oder schaut auf unsere Webseite www.npla.de/onda. Wir sprechen mit den Freiwilligen über ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und Probleme. Außerdem präsentieren wir Organisationen und Initiativen, die Freiwillige nach Lateinamerika vermitteln, geben euch Hintergrundinfos und sagen euch, was ihr tun müsst, um selbst als Freiwillige in Lateinamerika tätig zu werden. Ab sofort im Onda-Info, auf unserer Homepage und auf MySpace www.myspace.com/matraconda.
Etwa 100 Arene-Freiwillige leben und arbeiten jährlich in Projekten im Ausland, in Nordamerika, Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika, was uns natürlich besonders interessiert. Manche davon sind Entwicklungshelferinnen, andere absolvieren einen Freiwilligendienst. So wie Maria und Josephine, die beiden haben uns von ihrem 18-monatigen Dienst in Nicaragua erzählt. Und mit Martin Lohnecke aus dem Arene-Büro in Neuwied haben wir uns unterhalten, zum Beispiel über den Ansatz der Organisation.
Also prinzipiell kann jede Person ab 18 Jahre mit uns ins Ausland gehen. Es muss einem nicht nur der Wunsch bestehen, sich quasi für im sozialen, ökologischen oder politischen Bereich zu engagieren.
Ich bin Maria und ich bin ausgereist nach Nicaragua, das war 2005, mit Irene. Als ich mich beworben habe, da habe ich gerade mein Abi gemacht.
Wer macht denn bei Irene einen Friedensdienst und warum? Dazu Martin Lohnecke und Maria.
Unsere Hauptgruppe sind eigentlich Abiturienten. Wir haben aber auch den Friedensdienst der Älteren, das heißt Leute, die ein Sabbatjahr machen oder die nach ihrem Berufsleben sich nochmal engagieren wollen.
Das war für mich von Anfang an klar, dass ich nicht irgendwie gleich nach dem Abitur anfangen möchte zu studieren, sondern dass ich erstmal ins Ausland möchte und was anderes kennenlernen möchte als das deutsche Schulsystem, bevor ich zur Uni gehe.
Bei Arene wird viel Wert auf die Auswahl der Freiwilligen,
der Projekte und eine gründliche Vorbereitung gelegt. Und es gibt eine Besonderheit. Die Freiwilligen müssen einen Unterstützerinnenkreis aufbauen, von dem auch ihr eigener Aufenthalt mitfinanziert wird. Dadurch sollen die Freiwilligen dazu angehalten werden, für ihr Projekt zu werben und sich mit ihrem Vorhaben auch intensiv auseinanderzusetzen. Interessierte müssen zunächst ein 3-tägiges Infoseminar besuchen. Wer dann immer noch will, bewirbt sich. Und wer angenommen wurde, wird bei einem Informationstag zunächst noch einmal darüber informiert, woran man alles denken muss, bevor man so lange ins Ausland reist. Visa, Impfungen, Abschied nehmen. Unmittelbar vor der Abreise gibt es nochmals intensive Seminarwochen.
Dann gibt es das 2-wöchige Ausreiseseminar, was dann sehr intensiv ist. Also die Personen kommen dann hier in einer ganzen Gruppe für eine Woche nach Neuwied und eine weitere Woche an einen anderen Seminarort, wo dann ganz intensiv nochmal über alle versicherungstechnischen Sachen gesprochen wird, über länderspezifische Sachen, über Thematik, auch Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, bis hin auch ganz viel zu Einheiten Selbstreflexion und Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das sind ganz wichtige Elemente bei uns.
Den ersten Monat ist bei Irene in Nicaragua immer ein Sprachkurs in Esteli. Das war auch sehr gut zum Eingewöhnen. Da habe ich in der Gastfamilie gewohnt. Und danach bin ich nach León gefahren und dort ist ein Projekt der Umweltorganisation Fundar. Das ist eine nicaraguanische NGO. Die machen dort am Strand in 3 kleinen Dörfern Umweltprojekte. Also es ging bei mir vor allem um Jugendarbeit. Mit den Jugendlichen zusammen habe ich zum Beispiel sowas gemacht wie den Mangrovenwald, den es da gab, aufzuforsten. Oder wir haben Umweltbildung gemacht, wir haben so kleine Puppentheaterprojekte gemacht, wo wir Puppen gebaut haben.
Nach etwa 9 Monaten gab es allerdings Probleme mit dem Fortbestand des Projekts. Auch das gehört zum Alltag. Sie war quasi einen Monat arbeitslos. Dann hatte sie, auch mit Unterstützung der Irene-Mitarbeiterinnen, etwas Neues entdeckt.
Ich habe dann in Matagalpa eine Frauenorganisation gefunden, die sich da ziemlich engagiert und habe halt gefragt, ob ich da mitarbeiten darf. Und das ist die Grupo Venancia, wo jetzt auch die Josefine ist.
Mein Name ist Josefine und ich bin gerade 20 Jahre alt und ich bin gerade hier in Matagalpa. Also das ist ein autonomes Frauenprojekt, sozusagen ein Kollektiv von 9 Frauen. Der große Bereich, in dem ich tätig bin, ist die Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit. Ansonsten bin ich ab und zu für die Konzertabende verantwortlich und generell eben, dass ich mit einer Kollegin Veranstaltungen plane, Banner, Flyer, Plakate entwerfe und verteile. Und mit der Kollegin, das ist die Kulturpromotorin, eben auch für das Radio zuständig bin. Dos mujeres.
Todas y todos tenemos iguales derechos.
El nuevo Código Penal ya no penaliza la homosexualidad.
Von den beiden Freiwilligen wollten wir natürlich auch wissen, was hat sich bei euch verändert durch diesen Dienst? Was hat dieser lange Arbeitsaufenthalt in Nicaragua euch gebracht?
Ich würde sagen, was sich am meisten verändert, ist so ein Blickwinkel. Also es ist nicht mal irgendwie was, was jetzt plötzlich passiert ist und dann hat sich mein Leben verändert oder sowas Dramatisches, sondern wenn man irgendwie so lange woanders mitlebt und sich, also es ist ja auch ein sich anpassen irgendwo in ein anderes Land, dass man irgendwie einen anderen Blickwinkel bekommt. Eigentlich habe ich mir vorher vorgenommen, dass ich irgendwie total unabhängig dann endlich raus von zu Hause und dann wohne ich in einer WG mit Nicaraguanern und das ist zum Beispiel sowas, wo man seinen Blickwinkel dann ändert, weil ich bin gar nicht vorher auf die Idee gekommen, dass es in Nicaragua vielleicht nicht üblich sein könnte, in WGs zu wohnen. Und natürlich wohnen alle Jugendlichen in meinem Alter noch zu Hause bei Mami. Deswegen habe ich keine WG gefunden. Yo que soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz.
So ein Freiwilligendienst hat auch seine Grenzen, obwohl man viel bewegen kann. Dazu Josefine und Maria.
Wenn ich darüber nachgedacht habe, dann war es für mich klar, dass es ein Austausch sein wird. Aber ich glaube, das nochmal zu erleben und wirklich zu erkennen, dass du hier als Freiwillige da bist und dass du eigentlich für den Beruf, also für diesen Projektplatz nicht ausgebildet bist, ist nochmal was ganz anderes.
Ich höre immer so, dass die Leute sagen, ja, da will ich helfen und da soll was von mir da bleiben und so. Ich finde, das sind ganz schön hohe Ansprüche. Also ich finde, das Wichtigste ist erstmal mitzuarbeiten und das kennenzulernen, bevor man irgendwie da groß was reißen kann.
Für die Arenis, wie sich die Freiwilligen selbst bezeichnen, ist immer ein Ansprechpartner da. Sie müssen viel Bericht erstatten, doch das fördert die Reflexion. Und nach dem Dienst gibt es auch ein Rückkehrerseminar in Deutschland.
Wenn einem irgendwas passiert, sind immer Leute da oder ist immer ein Netz da, das einen irgendwie auffängt, ne? Und das finde ich super wichtig. Und es hängt auch damit zusammen, dass wir zum Beispiel von Arene dann halbjährliche Auswertungen machen und eben alle Freiwilligen von Arene hier treffen. Und das ist eine Reflexion, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde und die mir sehr, sehr viel gibt. Also einfach mein persönliches Verhalten im Projekt zu reflektieren und wo stehe ich gerade, was will ich noch erreichen und so weiter.
Der Freiwilligendienst bei Arene ist jetzt ein bisschen kürzer geworden. Durch das Weltwärtsprogramm, das nur ein Jahr dauert und an dem auch Arene teilnimmt, hat man die Dienstzeit auf 15 Monate verkürzt.
Ich möchte noch sagen, dass ich glaube, dass diese Erfahrung, also diese Möglichkeit, die man hat, eine Erfahrung in einem Freiwilligendienst zu machen und auf einem völlig anderen Kontinent, in einer anderen Kultur zu arbeiten, zu leben und die Leute kennenzulernen, eine super wichtige Erfahrung ist und dass die Leute, die die Möglichkeit haben, sie auf jeden Fall wahrnehmen sollten und dass einfach die Zeit nach dem Abitur, wenn sich sowieso alles verändert und man vielleicht vor dem Studium steht oder vor der Entscheidung, was will ich jetzt machen, es einfach eine tolle Gelegenheit ist, sowas wahrzunehmen. Und vielleicht auch eine Gelegenheit, die man danach nicht wieder wahrnimmt.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.